Kleider machen Leute, heißt es so schön, um die Hüllen aus Stoff, Leder und Pelz, mit denen wir den evolutionsbedingten Verlust des eigenen Pelzes kompensieren, mit denen wir uns vor den Widrigkeiten des Wetters schützen oder vor den zudringlichen Blicken unserer Mitmenschen oder mit denen wir diese Blicke gerade auf uns lenken wollen. Um Kleider also soll es gehen, aber vor allem um die Leute, die drinstecken. Aber im Mittelpunkt unserer Sendung steht wie immer ein Blog und eine Bloggerin, die wir näher kennenlernen möchten. Herzlich willkommen zum Online-Talk auf D-Radio Wissen. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Gessert. Mit mir da im Studio ist Konstantin Zurawski. Und unser Gast, der hat diesmal keinen allzu langen Weg zurücklegen müssen, um zu uns hier ins Kölner Studio zu kommen. So können wir einmal wieder mit Sichtkontakt plaudern. Das haben wir lange Zeit nicht mehr gehabt. Das passt aber auch zum Thema. Beginnen wir also wie immer mit unserem kleinen Selbstvorstellungszeremoniell. Knapp und kurz, so ein bisschen Personality-Fragebogen. Ich beginne mal. Name?
Smilla Dankert.
Alter?
44.
Beruf?
Kostümbildnerin.
Online seit?
2009.
Homepage oder Blogadresse?
andersanziehen.blogspot.com.
Ein Leben ohne Internet wäre?
Deutlich langsamer.
Mein letzter Tweet, bevor die Welt untergeht?
Da würde ich mich nicht äußern.
Das ist auch immer erlaubt hier. Sei dabei.
Nee, ich würde nichts tweeten.
Ach so, ja, das ist auch eine. Merkt man das dann, dass dann nichts kommt?
Das kann ja mir egal sein. Ja,
okay, das ist schon gar nicht mehr ganz kurz. Ich mache mal schnell weiter im Fragebogen. Der erste Google-Treffer bei der Suche nach Smilla Dankert ist?
Ich glaube, alles mit anders anziehen.
Meine Offline-Hobbys sind?
Oh, das Wort Hobby ist, der mag ich überhaupt nicht. Ich würde eher von Leidenschaften sprechen. Schwimmen tue ich gerne, zum Beispiel vieles.
Das oder der Blog?
Der Blog.
Mac oder Windows?
Windows.
Knipse oder Spiegelreflex?
Ne, Spiegelreflex.
Secondhand oder Haute Couture?
Och, am besten die Kombination.
Mehr Sein oder mehr Schein?
Sein.
Ja, das war der Fragebogen. Das behalten wir im Hinterkopf. Vor allen Dingen auch das mit dem Das- oder Der-Blog. Sollen wir uns jetzt daran halten, Konstantin?
Die meisten sagen ja Das-Blog. Ja, genau. Und ich glaube, wir haben uns hier bei D-Radio Wissen auch irgendwann mal auf das
geeinigt. Wir können es ja mal versuchen. Wir sind ja ganz undoktrinär dabei.
Richtig, wir sagen heute mal Der für die Abwechslung.
Vielen Dank.
Ich versuche es mal. Ich versuche dran zu bleiben. Smilla Dankert, du bist gelernte Schneiderin. Und nach der Biografie zu urteilen, die man im Netz auch findet, ist sozusagen die Arbeit mit Nadel und Faden von Beginn an, oder scheint zumindest da, nach dieser Biografie, von einer bestimmten Zielrichtung inspiriert, nämlich Theater und Film. Stimmt das überhaupt oder sieht das nur in dieser Biografie so aus?
Nee, das ist richtig. Also Theater aber weniger, es ist Film. Und mein Ziel war damals, als ich die Ausbildung zur Schneiderin gemacht habe, auch nicht, dass ich gerne als Schneiderin oder Modedesignerin oder was auch immer arbeiten wollte, sondern das war schon dieses Ziel, zum Film zu gehen. Und das hatte ich glaube, schon mit 12 so im Hinterkopf rumschwurbeln, diese Idee oder die Faszination.
Vielleicht mal so zur Aufklärung von uns und den Zuhörern, Kostümbildnerin, was macht man da eigentlich so?
Also als Kostümbildnerin kreiert man die äußere Hülle des Schauspielers. Man erfindet ja eine Figur, beziehungsweise eine fiktive Figur wird zum Leben erweckt. Und die Kostümbildnerin hilft dabei. Und da ist alles, was dem Schauspieler hilft, um die Rolle zu spielen, gefragt. Also einmal versucht man natürlich ein Gesamtbild zu kreieren, in Absprache mit Kamera und Szenenbild, sodass man ein Duktus des Filmes aufgreift und man hilft aber auch dem Schauspieler eben, wie gesagt, seine Rolle zu spielen, indem man ihm bestimmte Materialien, Farben, Stoffe gibt, Sachen, die ihm stehen oder gerade nicht stehen, die subtil miterzählen, wie die Figur ist, was sie tut, wie sie im Leben steht.
Kannst du das?
Ja, Konstantin, bitte.
Kannst du das vielleicht mal an einem praktischen Beispiel irgendwie festmachen? Das würde mich mal interessieren, wie da so der Prozess ist, wenn es irgendwie ein Drehbuch gibt und jetzt geht's los und jetzt heißt es, ein Kostüm muss gebildet werden. Wie ist dann die Vorgehensweise?
Also ich lese das Drehbuch, dann überlege ich mir erstmal so ganz grundsätzlich, wie ist die Stimmung vom Film, was transportiert der Film an Inhalt, Geschichte oder was auch immer. Und dann überlege ich mir natürlich, wie funktionieren die Figuren zusammen? Was gilt es herauszuarbeiten? Wie ist wohl dieser Mensch, den ich da anzuziehen habe, ne? Oder dem ich eine Hülle zu geben habe? Und wie funktioniert er im Gegenspiel mit seinem Gegenüber eben? Und das sind so grundsätzliche Gedanken, die ich mir mache. Auch dann natürlich, was den Look des Films angeht. Manchmal will man ganz bunte Filme oder konstruiert unbunte Filme haben. Das wirkt sich natürlich dann in der Farbwahl aus. Und so nähere ich mich dann an und bin im ganz eng immer an der Figur. Wie ist dieser Mensch?
Und wo kommen die Klamotten dann her? Gehst du in H&M und kaufst ein?
Von bis. Also es wird sowohl ganz normal eingekauft, wirklich bei H&M und weiß ich nicht, bei irgendwelchen Läden, wo eben die Zielgruppe einkaufen würde, die die Person auch darstellt. Im Fundus, es wird angefertigt, es wird geshoppt, Flohmarkt, es werden aus drei Kleidern eins gemacht. Also da ist endlos viel möglich.
Gab es da schon mal irgendwie Probleme so oder meinetwegen mit dem Wuchs der Darsteller oder dass die unzufrieden waren oder es hat nicht gepasst oder hat nicht gefallen oder sonst irgendwie? Gibt es so Situationen?
Ja, na klar gibt es die. Also es gibt, auch da ist ja alles möglich, ne, dass Menschen sehr begeistert sind vom Kostüm und dann welche, die sich darin überhaupt nicht wiederfinden. Und dann fängt man eben an, sich auseinanderzusetzen. Hm. Es kommt auch vor, dass Menschen, also dass Rollen sehr, sehr spät besetzt werden. Und man dann kaum noch Zeit hat zu reagieren. Und dann muss man eben auch mit solchen Situationen umgehen.
Wo wir gerade über Film reden, das ist jetzt unvermeidlich. Die Frage hat wahrscheinlich schon, alle haben alle möglichen Leute schon gestellt. Der Mittelname Smilla, hat der irgendwas mit dem Film beziehungsweise mit dem Buch zu tun, mit Fräulein Smillas Gefühl für Schnee?
Gespür.
Für Schnee. Nein, nee, nicht wirklich.
Hat nichts damit zu tun. Also auch nicht in einer Filmarbeit entstanden oder auch nicht Riesenfilm. Vielleicht ein paar Filme mal so, wo du mitgemacht hast oder vielleicht auch so ein bisschen prototypisch, wo das besonders Spaß gemacht hat oder wo es besonders interessant war vielleicht?
Also es gibt ja immer so Herzensprojekte, die man gemacht hat und da ist auch ganz, also sage ich immer wieder gerne, nichts bereuen, ist schon eine Weile her. Aber das war ein Film, wo ich wirklich fand, das ist eine lohnenswerte Geschichte gewesen, der auch sehr schön ins Bild gesetzt wurde. Dann Kammerflimmern ist einer meiner Filme mit viel Herzblut. Aber auch, muss man sagen, Der Vulkan, das war jetzt ein Katastrophen-Zweiteiler für RTL, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt weise nach dem Ansehen daraus hervorgeht. Aber für mich als Kostümbildnerin war das ganz toll, weil das eine Patina-Schlacht war. Wir haben da Erdbebenopfer, Vulkanopfer und so weiter. Also einfach Menschen, die durch die Hölle gegangen sind, quasi dargestellt. Und das war eine ganz tolle Arbeit als Kostümbildnerin jetzt.
Ich nehme mal an, dass man eben als selbstständige Kostümbildnerin wahrscheinlich wie die Schauspieler eben dann auch eher so saisonal zu tun hat. Das heißt also, wenn eine Produktion läuft, dann ist das eben sehr intensiv für eine gewisse Zeit lang und danach wahrscheinlich auch mal eine Zeit lang eben in Anführungszeichen Freizeit. Das wäre dann die Gelegenheit, eben mit der Kamera rumzulaufen und zu bloggen, nehme ich mal an.
Ja, theoretisch wäre das so, das stimmt. Jetzt ist es aber so, dass ich, seitdem ich mit dem Bloggen begonnen habe, die Filmtätigkeit deutlich reduziert habe. Was nicht bedeutet, dass ich keine Filme mehr mache, aber ja, meine persönliche Entscheidung ist einfach gerade eine andere. Und so gesehen bin ich eigentlich permanent oder schaffe ich mir dauernd die Gelegenheit, weiter bloggen und fotografieren zu können.
Das müssen wir natürlich jetzt erst nochmal erklären, was deine Spezialität dabei ist. Das wissen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja noch gar nicht. Du läufst herum mit der Kamera auf den Straßen, vorzugsweise Kölns. Was passiert dann?
Dann sehe ich jemanden, wo ich denke, ach, da gehe ich jetzt mal hin. Wobei ich das gar nicht so ausformuliert denke, sondern meistens erlebe ich mich selbst, wie ich dann schon am Ansprechen bin. Und dann gehe ich eben hin und sage, guten Tag, darf ich was fragen, was auch immer, wie man die Menschen eben anspricht. Und erkläre mein Anliegen und mache dann ein Foto. Und dann rede ich auch mit den Menschen, was auch immer als Thema sich ergibt oder was hochkommt. Manche fangen direkt an, mir was aus ihrem Leben zu erzählen, manche frage ich ein bisschen was. Und dann, dann veröffentliche ich die Fotos auf meinem Blog und schreibe eben auch immer eine kurze Geschichte dazu, was diesen Menschen bewegt, was auch immer sich für eine Geschichte da ergeben hat.
Hast du also immer eine Kamera dabei?
Ja, also ja, man kann sagen immer. In seltenen Fällen lasse ich sie zu Hause.
Aber ist das schwer? Du hast gerade gesagt Spiegelreflex.
Ja, ist eine schwere, genau. Ich bin auch eigentlich überhaupt kein Handtaschentyp. Ich hatte vorher nie eine Handtasche und das war eine ziemliche Umgewöhnung, dass ich jetzt immer eine Tasche dabei habe.
Ja, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, die zwischendurch eingeschaltet haben, die Radiowissen Online Talk. Bei uns zu Gast ist heute die Kostümbildnerin und Bloggerin Smilla Dankert. Für Anregungen, Vorschläge oder auch Beteiligungen an der Sendung, da stehen wir zur Verfügung, weil nämlich der Konstantin Zurawski, der hier auch sitzt, der hält immer einen Blick auf unsere Accounts. Mail-Accounts wissen@deradio.de oder den Twitter-Account unter @deradiowissen oder eben auch die Facebook-Seite. Und wer da was schreiben möchte, fragen möchte und so weiter, kann das gerne tun. Und da versuchen wir dann auch drauf einzugehen hinterher. Ja, wieder nochmal zu der Technik hier der Blog-Einträge irgendwie. Wie ist denn die Quote von Zusagen und Körben, die man da so kriegt, wenn man die Leute anspricht? Spontan.
Die ist sehr gut, die Quote. Also die meisten sagen ja, wenige sagen nein und sehr wenige wimmeln mich unwirsch ab.
Ja. Und ich habe auch gesehen, da war zum Beispiel ein Eintrag, da wollten die Leute sich wohl nicht fotografieren lassen, dass sie die gemalt oder gezeichnet.
Ja, genau, das habe ich am Anfang gemacht.
Mhm. Aber das ist ja gut erkennbar. Also wenn man die jetzt sehen würde, dann wird man auch dicht. Also mir kam das jedenfalls sehr treffend oder charakteristisch vor.
Naja, es gibt ja keinen Vergleich.
Ja, das stimmt natürlich. Aber sowas kann man natürlich als Kostümbildner. Das gehört ja dann zu der Technik auch, dann, wenn man so wahrscheinlich Skizzen macht für so eine Produktion oder so.
Ja, wobei ich bin keine wirklich gute Zeichnerin. Also ich bin da kein begnadetes Talent oder so. Aber es reicht, was jetzt meine Arbeit angeht, reicht es auf jeden Fall, um zu vermitteln, was ich meine. Und veröffentlichen würde ich es jetzt dann auch nicht mehr. Also manchmal denke ich, ach, schade, will sie nicht fotografieren lassen, würde ich gerne im Bild festhalten und träume dann davon, dass ich das so leicht aufs Papier werfe. Aber das ist nicht so.
Wonach suchst du die Menschen denn aus?
Nach Gefühl, also nach keinen Kriterien, die ich jetzt so hier als Liste quasi benennen könnte, sondern es ist irgendwas an dem Menschen. Natürlich ist es auch eine ganz subjektive Sache von mir und auch eine subjektive Tagesform. Aber irgendetwas an dem Menschen macht mich neugierig. Vielleicht auch nur an diesem Tag und morgen schon nicht mehr. Und wenn mich irgendwas anspricht, ein wacher Blick kann das zum Beispiel sein, dann gehe ich hin und frage.
Ist denn das Blog sozusagen die Motivation, auf die Menschen zuzugehen und mit denen zu sprechen? Oder hast du das vorher schon gemacht, ohne deine Erfahrungen zu publizieren?
Nee, ich bin auch eigentlich ein zurückhaltender Mensch. Also ich bin gar nicht so jemand, der, weiß ich nicht, hier bin ich, wo steht das Klavier oder so. Aber dieser Zweierkontakt oder Dreierkontakt, der sich da ergibt, der ist einfach wertvoll, finde ich. Aber ich mache das tatsächlich wegen des Blogs.
Ist da irgendwie die Resonanz auf das Blog oder auf den Blog, ich versuche es mal das umzuzwitschen, die ist eigentlich ziemlich groß, die Medienresonanz, sage ich jetzt mal so. Also ich habe auf der Seite, sind da so ein paar Links und da kann man es mal aufzählen, hier WDR, die FAZ, Brigitte, Petra, Zeit Online, Goethe-Institut und jetzt auch noch wir hier. Was glaubst du, mit welcher Zielrichtung oder Erwartungshaltung kommen dann so Leute auf dich zu, also die Redakteure? Sehen die das eher als Modeblog oder Modeberatung irgendwie oder eher als Kunstprojekt oder so? Und fühlst du dich dann sozusagen im Nachhinein irgendwie treffend dargestellt?
Naja, mit dieser Bezeichnung Modeblog bin ich ja konfrontiert oder Modebloggerin. Bin ich natürlich auch selbst dran schuld mit, indem ich diesen Titel gewählt habe, Anders anziehen, der impliziert, dass es nur um Kleidung geht. Das ist ja gar nicht der Fall. Da bin ich mir selber so ein bisschen in die Falle getappt quasi. Aber ich selber fühle mich mit dem Begriff Modeblog nicht wirklich gut wiedergegeben.
Hast du inzwischen einen anderen Begriff, also ein knackiges Wort?
Ich glaube, letztendlich ist es ein Blog über Menschen.
Mhm. Ja. Und da die nicht nackt rumlaufen, passt das ja dann noch. Ja, also du hast natürlich schon einen Fokus darauf, aber da können wir vielleicht auch gleich nochmal im weiteren Verlauf drüber sprechen, was das eigentlich ausmacht. Vielleicht machen wir mal einen kleinen Break mit zwei Bookmarks, die du mitgebracht hast, also Lieblingslinks, also als Empfehlung auch an die Hörer und Hörerinnen. Das ist einmal theyshouldmusic.at und dann einmal songdestages.de. Vielleicht kannst du da mal erzählen, was dahinter steckt.
Ja, also They Shoot Music, das sind ein paar junge Österreicher, die eben vor Ort, in der Regel also in Wien, da Bands, die in der unmittelbaren Umgebung auf Tour sind, anfragen, ob sie Lust haben, mehr oder weniger guerillamäßig ein Video auf der Straße irgendwo outdoor zu drehen, oft auch an oder meistens unplugged. Und da habe ich zwei Menschen von angesprochen in Köln am Bahnhof. Und die habe ich dann fotografiert, haben die mir das erzählt. Und das finde ich einen ganz tollen Blog. Und das andere ist der Song des Tages. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, die posten auch interessante Musikstücke unterschiedlichster Couleur. Und ich selber bin da nicht so talentiert, immer tolle Musik zu finden. Ich kenne mich auch nicht wirklich gut aus. Und deswegen bin ich ganz froh, wenn das quasi jemand für mich erledigt und nutze das für mich.
Es ist ja eigentlich was Ähnliches, ne, was die machen.
Mhm. Wie, ja, genau.
Zu deiner Arbeit.
Ja.
Gehen rum, finden Menschen und fragen sie, ob sie was machen können.
Ist noch etwas planvoller als ich. Also ich gehe ja auch oft planvoll los und suche Menschen. Aber die machen ja tatsächlich einen Termin und fragen, ist das in Ordnung, habt ihr Zeit und so, weil die Bands ja in der Regel nur für 1-2 Tage in der Stadt sind und so. Aber dann, wenn dann quasi die alle zusammen sich um 5 Uhr nachmittags treffen, dann wissen die nicht mehr so genau, wie es jetzt weitergeht und laufen, ja, mal gucken, los.
Ich habe mir da eben mal ein paar Musikvideos angeguckt. Also zum einen muss ich sagen, die technische Qualität ist wirklich hervorragend. Lässt sich also gut anschauen und gut anhören auch. Und es erinnert mich auch an den Zeit-Online-Rekorder. Die haben so ein ähnliches Format, wo die sich irgendwie in alten Industriehallen treffen, eine kleine Handkamera dabei und wo auch ziemlich bekannte Bands dann teilweise auftreten. Und das ist auch ein sehr beliebtes Format da. Und damit scheinen die Blogger, die österreichischen, auch irgendwie, so ein modernes Format gefunden zu haben, wie man Musik vielleicht auch mal ein bisschen anders darstellen kann.
Bei dem zweiten Link, den wir ja auch auf unserer Seite stehen haben, jetzt songdestages.de, rufen wir da womöglich zum Abhören von Raubkopien auf. Hast du das überprüft, Konstantin? Oder ist das alles, die YouTube-Videos, die es da zu sehen gibt, sind die alle...
Nee, ich habe es nicht überprüft.
Ich habe es auch nicht überprüft. Also.
Nee,
das ist aber nicht so. Also das sind in der Regel alles YouTube oder Vimeo oder was auch immer Videos. Und da habe ich dann auch immer wieder erlebt, dass dieses Video ist leider nicht verfügbar. Ne? Das kommt dann auch vor.
Ja, das haben wir in letzter Zeit schon mal öfter besprochen.
Furchtbar.
Ja, wir hatten auch in dieser Woche wieder Webschau bei uns hier bei die Radio Wissen und da hatten wir verschiedene Webschauer, aber auf jeden Fall einer, der eifrig dabei war, ist der Konstantin Zurawski eben, der jetzt auch hier sitzt, der dann früh aufstehen musste und die spannendsten Themen dann aber auch mitgebracht hat jetzt hier. Was war denn diese Woche los, Konstantin?
Ja, die spannendsten Themen, das ist ja immer so eine Frage und im Zweifelsfall ist das in der Webschau dann immer irgendein Netzthema, Netzpolitik etc. oder Technik und das war diese Woche auch so. Es ging los mit einem Thema über die Facebook-Partys, da ist ja Tessa ganz bekannt geworden, das Mädchen, das in Hamburg ungewollt eine Party bei Facebook veröffentlicht hat und dann plötzlich 1500 Menschen da aufgelaufen sind. Und einige Politiker wollen diese Facebook-Partys jetzt also verbieten, das war das eine. Dann gab es noch eine Klage gegen Google eines Immobilienhändlers, der hat seinen Namen bei Google öfter mit den Begriffen Betrug und Schrottimmobilien und Machenschaften verbunden gesehen und der wollte Google deshalb also gerichtlich dazu zwingen, ihn aus dem Index zu nehmen, beziehungsweise die Websites aus dem Index zu nehmen, die über ihn unvorteilhaft berichten. Und im Zuge dessen haben wir dann auch mal ganz generell darüber gesprochen, welche Vor- und Nachteile es denn hat, Informationen im Internet lange verfügbar zu machen oder sie eben auf der anderen Seite irgendwann tatsächlich zu löschen, falls es denn geht. Meistens geht's ja nicht. Und gestern in der Webshow haben wir über die E-Mail gesprochen. Frage war, ob es für gewisse Zwecke nicht ein besseres System gibt als die E-Mail und wenn schon E-Mail, wie verfasse ich sie so, dass sie allen Beteiligten möglichst wenig Arbeit macht und zur Last fällt. Ganz verschiedene Themen also. Man muss aber sagen, wir hätten eigentlich auch jeden Tag über das neue soziale Netzwerk Google Plus sprechen können. Das war nämlich diese Woche das bestimmende Thema. Da haben die meisten Blogs drüber berichtet, bei River war es ganz oben und so weiter. Und da wurde eben zum Beispiel gefragt, ob Google Plus denn eine Konkurrenz zu Facebook sei, ob es ein ganz anderes Konzept verfolgt. Sascha Lobo hat Google Plus das Facebook für Erwachsene genannt. Man bekommt Anfragen von allen Seiten. Hast du eine Einladung für mich? Also das Interesse scheint da schon wirklich groß zu sein. Dann kommt aber auch immer schnell der Hinweis, das ist jetzt gerade nur ein Hype. Lasst mal die Kirche im Dorf. Facebook hat 700 Millionen Nutzer. Bis Google Plus soweit ist, dauert es also noch. Das waren also so grob zusammengefasst die Themen dieser Woche. Smilla, vielleicht kurze Frage an dich. Interessieren dich solche Themen, solche Netzthemen?
Ja, also prinzipiell schon. Allerdings ist das jetzt nicht meine vorrangigste Leidenschaft. Das lese ich en passant quasi.
Aber bei Facebook habe ich gesehen, da bist du ja schon ganz gut vernetzt. 1500 Personen verfolgen da deine Seite, haben auf den Gefällt mir-Button geklickt. Da werden auch regelmäßig die neuen Einträge gepostet. Ist das wichtig oder eher so eine nette Begleitung zum Blog?
Ach ja, das ist eine nette Begleitung, macht Spaß, es ist eine, hat eine gewisse Kurzweiligkeit oder es lockert ab und an meinen Alltag auf. Aber Twitter habe ich auch versucht oder versuche ich, aber da bin ich schon deutlich langsamer. Ja, das ist.
Weil man bei Facebook eben auch die Links und Bilder posten kann, ja, bietet genau. sich in dem Sinne ja vielleicht besser an. Ich hatte ja eben schon gesagt, die meisten deutschen Blogs, also es ist zumindest meine Meinung, die beschäftigen sich so mit den klassischen Netzthemen, also Technik, aber eben auch Netzpolitik, Netzneutralität und so weiter. Findest du, dass es eigentlich zu wenig andere Blogs gibt, die sich mit Themen beschäftigen, wie etwa Mode oder Menschen oder Sport oder Politik? Ist da vielleicht Nachholbedarf in der deutschen Blogosphäre?
Also es ist sicherlich hilfreich, wenn durch bestimmte Blogs oder Foren oder was auch immer ein Bewusstsein geschaffen wird für bestimmte Themen, die in der Gesellschaft so sind. Und da gibt es eine ganz klare, wie sagt man, eine Schieflage. So. Aber auch da fehlt es mir jetzt an missionarischem Eifer zu sagen, das müsste aber mehr sein oder so. Also ich nehme das wahr, aber ja. Wer auch immer sich berufen fühlt, loszulegen, der möge beginnen.
Am Mittwoch in der Webschau, da haben wir darüber gesprochen, dass teilweise Informationen, die im Netz sind und die eben auch schon was älter sind und dann nicht mehr löschen kann oder die eben da sind, teilweise eine große Auswirkung haben können auf Menschen. Und meine Frage, also der Zusammenhang ist jetzt vielleicht etwas konstruiert, aber hast du schon mal erlebt, dass Menschen, die du fotografiert hast oder eben vorgestellt hast auf deinem Blog, dass die von irgendwelchen Auswirkungen berichtet haben, im positiven wie im negativen Sinne?
Also im positiven ja, wird mir immer wieder berichtet von den Menschen, ja, ich bin angesprochen worden auf der Straße oder man hat mir dies und das erzählt, das aber eigentlich immer als Wertschätzung oder wahrgenommen werden, so thematisiert ist.
Das sind ja in dem Sinne kleine Porträts, die du machst über die Menschen. Hat das vielleicht, setzt das voraus, dass du sie in irgendeiner gewissen Weise magst? Dass du eine Sympathie für sie hast?
Ja, unbedingt. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand ist mir unsympathisch, dann spreche ich ihn ja nicht an. Also ich gehe da ja tatsächlich auch nach so einer Art Lustprinzip vor. Und jemand, wo ich denke, oh nee, also da, warum soll ich jetzt da hingehen?
Vielleicht aus Faszination im negativen Sinne.
Ja, wäre eine Möglichkeit, aber das entspräche mir nicht. Mhm. Und das entspräche mir auch nicht, jemanden vorzuführen oder jetzt hinzugehen und quasi wie vor den Kadi zu zerren. Also ich meine, da ist ja eine Bereitschaft und da wird mir auch ein Vertrauen entgegengebracht. Das würde ich nicht missbrauchen, auch wenn ich würde niemanden anklagen. Ne? Also nicht auf meinem Blog, das wäre das ganz falsche Signal.
Steht ja auch ausdrücklich dabei, dann an der Seite hier, wer immer dann irgendwann mal das Gefühl bekommt, dass er dann rausgenommen werden möchte, genau. Dann nimmst du ihn raus.
Ja, ist noch nicht vorgekommen. Im Gegenteil, ich hatte schon mehrfach, manchmal spreche ich Menschen an, die veröffentliche ich dann nicht und die fragen dann richtig nach und das hat auch schon Formen angenommen, die mich dann überrascht haben. Aber das behalte ich mir eben auch vor, dass ich nicht jeden, den ich anspreche und fotografiere, auch veröffentliche, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass ich merke, ich habe jemanden angesprochen, wo gar nichts passiert im Kontakt, wo ich merke, irgendwie bleibt es leer oder ich langweile mich sogar oder ich bin sogar vielleicht abgeschreckt durch irgendeine Aussage oder so. Ne? Dann würde ich ja eben nicht hingehen und sagen, dieser Mensch hat, rassistische Äußerungen von sich gegeben oder so. Warum soll ich das tun, ne? Also warum soll ich das in der Öffentlichkeit bekannt machen? Also lasse ich es weg. Oder meistens ist es aber so, dass ich merke, einfach es hat gar kein Kontakt stattgefunden. Und dann fehlt mir eben genau das, worum es geht, nämlich diese Begegnung.
Wie lange dauern die Begegnungen von bis?
Ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich wenig Zeit oder mein Gegenüber auch. Dann geht das rucki-zucki, 2,5 Minuten schnell sprechen während des Fotografierens und das schreibe ich dann in der Regel aber auch dazu. Manchmal aber auch wirklich lange, dass man ewig da steht und es wird schon dunkel draußen. Oder aber man dehnt es aus auf eine Verabredung, dass ich dann tatsächlich mich mit den Menschen treffe nochmal.
Sind da auch schon längere Bekanntschaften oder Freundschaften daraus entstanden?
Also ich würde sagen, eine Freundin habe ich gefunden über den Blog, die jetzt tatsächlich in meinem Leben eine Rolle spielt, also in meinem Alltagsleben quasi. Und ansonsten Bekanntschaften, die ich auch halte oder die mir auch was wert sind, wo mir aber dann, wo kein privater Umgang jetzt draus geworden ist.
Mhm. Vielleicht machen wir wieder mal einen Break mit weiteren Bookmarks, damit wir die auch alle schön vorstellen können. Ich zähle mal wieder auf hier. Unknownhipster.com ist das erste, dann das zweite www.rebelart.net Diary und dann das dritte, was wir vielleicht hier machen können, Mehlschwitze, alles außer Kochen, ja. Blogspot.com. Was hat das damit auf sich?
Also Mehlschwitze ist ein Blog, den ich noch gar nicht lange lese. Den habe ich neulich entdeckt und deswegen kann ich auch gar nicht so wahnsinnig viel drüber sagen, weil ich das Konzept jetzt nicht erläutern könnte. Aber ich mag die Art, wie der Mann schreibt. Und das ist mir einfach eine Freude, das zu lesen. Macht Spaß.
Mhm. Wie entdeckt man dann sowas, so einen neuen Blog?
Über Facebook. Irgendjemand hat bei Facebook einen Link gepostet und den habe ich verfolgt. Und dann ja, hat mir das gefallen.
Mhm. Rebelart.net Diary.
Ja, Rebelart ist ja auch, denke ich mal, eher einer der bekannteren Blogs. Aber was ich daran mag, ist diese Street Art, und die er hauptsächlich ja postet. Und was mir an der Street Art gefällt, ist eben die Inbesitznahme der Stadt durch die Künstler oder die Wiederaneignung öffentlicher Räume und auch die kritische Haltung, die damit verbunden ist. Und das auf eine Art, mit der ich persönlich einfach viel anfangen kann, weil es sehr einfallsreich ist. Und eben auch so ein bisschen guerillamäßig eine Einmischung bedeutet in Stadtplanung, Stadtbild, in ein Aufmerksam machen auf bestimmte Sachverhalte. Und das finde ich sehr, sehr interessant.
Ab wann ist denn Street Art für dich Street Art, also Kunst? Ab wann beginnt es schön zu sein?
Es geht nicht um schön dabei oder nicht hauptsächlich um schön dabei. Es geht eher darum, vielleicht auf irgendwas hinzuweisen. Ne? Also selbst eine total hässlich, weiß ich nicht, mit vielen Tags versehene Stromkasten, der immer wieder beschmiert wurde, ist eine Aussage. Das muss man jetzt nicht schön finden. Und ich finde es auch nicht schön, wenn an, weiß ich nicht, ein tolles Altbauhaus unten dann irgendein total schlechtes Graffiti gesprüht wird. Das ist dann, weiß ich nicht, auch nicht wirklich produktiv. Letztendlich ist es aber eine Aussage, die man lesen kann, wie der Mensch sich in seiner Umwelt erlebt und empfindet. Und da ist dann weniger das einzelne Kunstwerk wichtig als die Aussage, dass man sagt, ich missachte vielleicht auch meine Umwelt. Ne? Meine Form des Protestes ist, hier einfach überall rumzuschmieren. Da lernt man die Gesellschaft auch kennen. Das finde ich schon ein Aspekt, der interessant ist.
Dann wäre aber hinter die zwangsweise Graffiti-Entfernung wäre dann auch ein Teil der Street Art sozusagen. Ist ja dann auch wieder die Aussage der Gesellschaft dann.
Ganz genau, das ist die Fortführung davon. Ne? Ja. Da beginnt dann der Krieg zwischen den öffentlichen Machthabern quasi, die dann auch, weiß ich nicht, strafrechtlich das Ganze verfolgen und entfernen lassen und so. Und dann die Wiederübernahme durch den Nächsten, der was drüber sprüht. Das macht aber eben gerade diese Diskrepanz deutlich, ne? Dass der Mensch, der sich entscheidet, Street Art anzuwenden, und da gibt es ja dann auch tatsächlich sehr kunstvolle Formen, eigentlich eine Äußerung macht, ich möchte mich einmischen, ich möchte vorkommen.
Das passt ja vorkommen, passt ja auch vielleicht zu dem dritten Link hier, Unknown Hipster. Da ist nämlich, was ich so gesehen habe, ist eine Figur, die mich so ein bisschen an Beatle erinnert. Die kommt dann plötzlich vor in Situationen, wo man sie bisher nicht gesehen hat, zum Beispiel bei der letzten Hochzeit gerade in England. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Ja, also der Jean-Philippe Delorme ist in meinen Augen genial, weil er sich schon sehr, sehr am Zeitgeist bewegt. Also er greift halt eben immer Themen auf, Karl Lagerfeld oder die Hochzeit oder was auch immer gerade so aktuell ist. Oder auch Künstler. Er hat zum Beispiel die Künstlerin Abramovic, ich weiß jetzt den Vornamen nicht, die in New York im Metropolitan Museum eine lange Performance gemacht hat, in dem sie wirklich einfach nur Menschen angeguckt haben, die vor ihr Platz nehmen konnten. Und das hat er dann in einer Zeichnung mit Geschichte drumherum verwertet und nimmt zum einen tatsächlich teil. Man merkt auch, dass er eine gewisse Wertschätzung hat für diese Art der Kunst oder der Phänomene. aber er zieht sie auch durch den Kakao und sich selbst gleich mit. Also ich finde das ganz, ganz genial und ich bewundere wirklich seine Art zu zeichnen.
Und er sieht auch so aus, wie er sich da selbst malt, oder was?
Ich habe keine Ahnung, wie er aussieht. Ich könnte es mir vorstellen.
Ja, vielleicht haben wir wieder sozusagen eine Etappe erreicht, ja, nach diesen drei Links. Smilla Dankert schreibt bei andersanziehen.blogspot.com. Wir haben so ein bisschen die Tradition zu fragen, was ist denn so der gelungenste oder kontroverseste oder vielleicht auch der am meisten am Herzen liegendste Eintrag oder vielleicht auch die Rubrik im Blog? Was würdest du da sagen?
Oder vielleicht im Spezialfall Person.
Genau.
Also Personen habe ich einige, merke ich immer, wenn ich so meinen Blog mal durchgehe, dass ich dann merke, ach ja, das war toll oder der ist super gewesen oder so. Aber es gibt tatsächlich auch eine Rubrik, die mir sehr am Herzen liegt, die habe ich die Vorhut getauft. Es gibt auch die Rubrik die Nachhut und dann gibt es das große Dazwischen. Die Vorhut sind Menschen jenseits des 65. Lebensjahres so ungefähr. In der Regel sind sie deutlich älter. Und da habe ich ja eine persönliche Leidenschaft, solche Menschen anzusprechen.
Was heißt denn eigentlich dann Vorhut? Vorhut in Richtung zum Tod oder Vorhut dem Sinn, dass sie uns voraus sind?
Genau, im Sinn, auf den Tod spiele ich nicht an. Sie sind uns voraus, sie sind die Vorangegangenen, sie gehen voraus.
Mhm. Was sind das denn für Begegnungen mit den älteren Menschen? Was können die einem erzählen, was die Jüngeren nicht können? Liegt vielleicht ein bisschen auf der Hand, aber... Mhm. Vielleicht kannst du das beispielhaft aus deiner Erfahrung ein bisschen erläutern.
Also, wenn ich jetzt mal wirklich den ganz großen Vergleich ziehe. Ich spreche, weiß ich nicht, ein 16-jähriges Mädchen an und eine Frau, die, sagen wir mal, 87 ist. Dann ist der erste große Unterschied der, dass das 16-jährige Mädchen viel mehr damit beschäftigt ist, dass es Aufmerksamkeit bekommt, angesprochen wird. Und das logischerweise bleibt weniger bei sich. So. Ältere Menschen, die ich anspreche, die bleiben in der Regel bei sich, obwohl sie mit mir in Kontakt sind. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und dann ist es eben so, was ich so nenne, sie nehmen sich ernst, aber nicht zu wichtig. Das ist so eine Art, das Leben zu kennen und auch ernst zu nehmen eben, ohne zynisch oder wie auch immer geworden zu sein. Eine gewisse Gelassenheit erlernt zu haben vielleicht. Und dann ja, erzählen einfach ältere Menschen gerne über ihr Leben, über Gedanken oder Geschlüsse, zu denen sie gekommen sind, was sie beschäftigt. Und ich bin immer wieder total erstaunt, mit was sich ältere Menschen beschäftigen. Also das ist wirklich häufig, dass sie mir dann erzählen, ja, ich bin 92 und studiere so.
Und aber trotzdem, du hast sie ja auch so ein bisschen, natürlich geht es nach Personen, Interessantheit, aber natürlich auch, man sieht ja auf den Bildern, auch das sind ja auch Leute, die sich auf eine gewisse Weise dann doch wieder auch bewusst anziehen. Und das ist ja irgendwie eine Kombination, also eben Mode oder modische Aussage und Alter, das kommt einem ja erstmal als Gegensatz vor, einfach von der Tatsächlichkeit her, weil eben praktisch alle, sagen wir mal, kommerzielle Modedarstellung ja eben mit jungen Models funktioniert, eben, wo auch praktisch die, sagen wir mal, Schönheit des Gesichtes oder der Jugend eine Rolle spielt, auch die Schönheit des Körpers irgendwie eine Rolle spielt. Und ist das zwangsläufig so oder ist das ein Gegensatz oder wie ist man als ältere Person, wie ist man da gut oder modisch angezogen?
Also um modische Kleidung geht's nicht in meinem Blog, ne? Das ist nicht das Thema. Modisch impliziert eben immer eine gewisse Trendgläubigkeit oder eben ein Ausdruck von Trend, was gerade eben modern ist. Und darum geht's mir nicht. Es geht mir prinzipiell eher um Kleidung von Menschen. Und die kann total unmodern und total unspektakulär und alles Mögliche sein. Und ich interessiere mich trotzdem für den Menschen. Und auch die Älteren, das sind jetzt keine wild gestylten Damen und Herren mit, weiß ich nicht, flippigen Accessoires oder so. Ich hatte kürzlich eine Frau angesprochen auf der Domplatte, 86 Jahre alt. Und die hätte man quasi so im Räuber-Hotzenplotz mitspielen lassen können. Das war tatsächlich die klassische Oma. Einen weißhaarigen Dutt, eine weiße Spitzenbluse mit Rüsche dran, einen großkarierten Faltenrock und robustes Schuhwerk. So, also mit Mode hatte das gar nichts zu tun. Trotzdem hat sie sich aber ganz offensichtlich stadtfein gemacht. Das konnte man auch sehen. Und ja, mich hat die einfach interessiert. Und die hat mir dann erzählt, dass das ihr erster Ausflug seit 6 Jahren war. weil sie in den letzten Jahren eben ihren Mann gepflegt hat, der jetzt inzwischen in der Klinik, also im Pflegeheim ist. Und das war ein ganz besonderer Tag für sie.
Aber ich frage mal trotzdem nochmal diese Richtung, wie ich jetzt darauf kam. Du hast ja im Blog auch so einen Tag sozusagen Aris Windschatten. Das ist also ein Blogger, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Aris Seth Cohen. Der hat einen Blog advancedtile.blogspot.com und da sind eben auch ältere Menschen drauf. Mhm. Der übernimmt auch teilweise Fotos von dir. Und da, das sind also Fotos eben, wenn ich es richtig gesehen habe, eben hauptsächlich aus New York oder Amerika. Und das sind aber eben Leute, die, ich sage jetzt mal ganz böse, die für mich eben schon teilweise die Grenze zum Freakigen doch deutlich überschritten haben, weil die sind eben sehr, sagen wir mal, sehr extrovertiert angezogen und dann haben dann auch sehr viele haben ihr Gesicht auch offensichtlich massiv liften lassen und das irgendwie, ich kann es nur persönlich sagen, das sieht für mich jetzt komisch aus, dass praktisch da Attribute eben ganz stark gesetzt werden, die dann der Wirklichkeit des Alters irgendwie widersprechen wollen und irgendwie stimmt das aber für mich nicht. Ja. Wie geht es dir da?
Geht mir ähnlich. Also der Ari, der macht eine völlig andere Form von Blog. Der heißt Advanced Style und der hebt tatsächlich ab auf dieses kapriziöse, stylische der älteren Damen und Herren. Und da sind viele dabei, die man vielleicht jetzt bestaunen kann oder so. Ich persönlich würde die auch nicht ansprechen. Ne? Also man kann da so seine Freude dran haben jetzt und gucken, aber er hat mir irgendwann eine E-Mail geschrieben, ob ich ihm Bilder aus Deutschland jetzt quasi zur Verfügung stelle. Und das hat auch eine Zeit lang stattgefunden. Inzwischen machen wir das nicht mehr. Und da haben wir aber, oder er hat sich dann auch wirklich die Menschen ausgesucht, die eher so meiner Blogsprache entsprechen. Und das waren dann, glaube ich, die wundersamen Germans bei ihm auf dem Blog. Ich würde keine gelifteten Menschen ansprechen. Oder das war tatsächlich auch schon mal ein Ausschlusskriterium, dass ich dann gemerkt habe, der Mensch, der mir gegenübersteht, ist derart gebotoxt, dass ich dachte, nee, also das, da gehe ich dann aus dem Kontakt raus so ein bisschen, vor allen Dingen, weil ich das nicht featuren möchte.
Mhm. Trotzdem mal, also ich bin auch immer so, ich rede jetzt nochmal wieder über Mode oder eben, es geht ja eigentlich um die Stimmigkeit, das ist auch irgendwie zwischen Person und äußere Erscheinung irgendwie oder das ist dir auch wichtig. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, bei Leuten, die jetzt sehr expressiv oder sehr extrovertiert sich anziehen, dass das ja eine Behauptung ist, die sie da aufstellen. Da laufen sie sozusagen den ganzen Tag mit rum. Und ich frage mich dann manchmal eben, können die das eigentlich halten, diese Behauptung? Ist das irgendwie, ist das nachvollziehbar, diese Überlegung oder dieses Dilemma?
Ja, total. Also das ist ein ganz interessanter Gedanke, den ich auch mal, ich nenne es nicht Behauptung, sondern Versprechen. Menschen geben quasi ein Versprechen ab und dann ist die Frage, ob sie es halten können. Wenn ich jemanden sehe, der sehr laut, sag ich mal, angezogen ist oder sehr extrovertiert, ne, und den anspreche und fotografiere, dann ist es für mich schon wichtig, dass da auch noch was hinterherkommt. Also, dass das mit Inhalten gefüllt werden kann, mit denen ich persönlich, es ist ja eben eine subjektive Sache, dann auch was anfangen kann. Also einfach nur laut sein, um laut zu sein, würde vermutlich nicht reichen. Ich kriege oft zum Beispiel Kommentare im Blog, ja, heute habe ich jemanden gesehen, der wäre was für dich gewesen. Und dann denke ich immer, da bin ich mir nicht so sicher, dass das wirklich so wäre. Das mag vielleicht jemand gewesen sein, der bunt und wild und weiß nicht was angezogen wäre, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich dann hingehe und den anspreche. Also gar nicht.
Wie ist das eben auch nochmal, um die Arbeit als Kostümbildnerin zu sprechen zu kommen, irgendwie im Privaten? Da kann ja dann so eine bewusste Art, sich anzuziehen, das kann ja irgendwie so funktionieren, so stelle ich mir das jedenfalls vor, dass man durch diese äußere Aussage oder Behauptung oder dieses Versprechen, dass man selbst auch ein besseres Gefühl kriegt. Das wäre die positive Variante. Spielt das auch bei Rollen, also bei fiktiven Charakteren dann eine Rolle? Können die also sozusagen durch die richtige Kleidung dann irgendwie eine zusätzliche Aura kriegen oder im Gegenteil auch?
Ja, unbedingt. Also wenn ich Kostüme für Film mache, dann versuche ich in der Regel auch immer, dieses Kostüm mal selber anzuziehen, ne, wenn es passt oder in einer ähnlichen
auch Form. Die Männerkostüme?
Ja, tatsächlich auch das, um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen dafür, wie fühlt man sich da drin? Wie fühlt sich das an, tatsächlich haptisch auf der Haut? Was macht das mit einem? Lässt es einen irgendwie erstarren oder nicht? Das kann ja helfen, das kann ja gewollt sein. Es kann aber auch genauso sein, dass man jemanden in ganz weiche Materialien kleidet, zum Beispiel, damit er sich schutzloser fühlt. Ne? Und dann sagt dann vielleicht der Schauspieler, mit dem ich spreche, oh, jetzt fühle ich mich aber gar nicht gut, und ich versuche dann, ihn davon zu überzeugen, dass das aber für die Rolle gut ist. Manche freuen sich dann auch direkt drüber.
Mhm. Wir reden ja gerade, wenn ich das richtig interpretiere, darüber, dass Kleidung auch eine Aussage hat gegenüber den anderen Menschen. Kann man gewisse Gruppen identifizieren, die diese Aussage besser verstehen als andere oder die, vereinfacht gefragt, eben denen die Kleidung wichtiger ist, also ältere Menschen wichtiger als jüngere oder?
Ja, unterschiedlich motiviert, würde ich sagen. Also bei älteren Menschen ist es häufig so, dass Kleidung auch noch was hat von, es gehört sich so. Man geht so oder so aus der Haustür, weil man das eben so gelernt hat, dass man sich ordentlich anzieht oder seinem Gegenüber ordentlich präsentiert und nicht da halbnackt zumutet oder so. Und dann gibt's Menschen, die sind natürlich sehr modisch orientiert und haben da vielleicht auch einen schnelleren oder besseren Blick. Aber da ist ja innerhalb jeder Gruppe wieder die Sprache leichter verständlich. Also wenn ich mich in einer, weiß ich nicht, also Skatergruppe bewege oder Jungs, weiß ich nicht, um die 16, die Schnürsenkelsprache, die spreche ich nicht. Also das verstehe ich alles nicht so schnell, wie breit die jetzt sein müssen und sollen und welche Farbe. Und da kann man so viel falsch machen. Und dann ist man ganz schnell so die Mutti vom Dienst und kennt sich ja überhaupt nicht aus. Total uncool. Also innerhalb der einzelnen Peer Groups quasi wird die Sprache verstanden. Und die Mode oder Kleidung ist ja auch ein Mittel, um sich einer solchen Gruppe zuzuordnen oder davon sich davon abzugrenzen.
Und wie schaffst du es, die Informationen aus diesen Peergroups, wie du sagst, zu bekommen für deinen Beruf als Kostümbildnerin, wenn du jetzt für einen Film so einen 15-jährigen Skater abbilden musst?
Dann frage ich nach und lasse mich belehren.
Von wem?
Von 15-jährigen Jungs, denen ich vertraue.
Und wo findest du die?
Ach, auf der Straße im Umfeld. Das ist immer so, man findet dann immer denjenigen. Wenn ich einen kirchlichen Hintergrund auszustatten habe, dann finde ich eben einen Pfarrer, der mir das alles erklärt. Also ne, das, man lernt dadurch auch unheimlich viel. Und ja, das ist ganz interessant, dann auch in diese Lebenswelten einzutauchen. Das ist für die Menschen ganz selbstverständlich. Und ich stehe staunend da und denke, ah, da, das gibt's auch.
Würdest du das sagen, über die Kleidung eine Aussage über den Menschen treffen?
Das ist so ein bisschen, erinnert mich das jetzt an die Eingangsworte, Kleider machen Leute. Das ist ja ein Usus eigentlich gerade in unserer Gesellschaft. Und da gibt es dann ja auch ganz viele Menschen, die dann als Coach und ich weiß nicht was engagiert werden, um da diese Sprache so anzuwenden, dass das Urteil möglichst positiv ausfällt. Ne? Also es ist eine Manipulation quasi stattfindet. Das ist ein großes Thema, finde ich, weil ich denke, letztendlich sollte der Ansatz ein anderer sein, dass die Kleidung weniger abhält oder einlädt zu bestimmten Urteilen. Also ich bin da kein Befürworter, sich da wie man so erscheinen soll, anzupassen. Sondern man soll sich gar nicht so ablenken lassen von diesen Sachen, die einen aber doch immer ablenken.
Vielleicht machen wir noch mal ganz kleinen Break für die letzten Bookmarks, die wir hier bringen können. Ich nenne das mal hier Gespenst der Armut und Konsum. Das geht jetzt in eine andere Richtung. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Also Gespenst der Armut wird geschrieben von einer Frau aus Berlin, Elke Brüns, die sich mit dem Thema Armut in dieser Gesellschaft, Prekariat und alles, was damit zusammenhängt, auseinandersetzt und das thematisiert. Und das ist vielleicht tatsächlich so, Blogs dieser Art gibt es eben wenige. Ne? Es gibt deutlich mehr Modeblogs oder vielleicht irgendwelche Netzblogs, da wo relevante Themen aufgegriffen werden, als Blogs in dieser Art. Und Konsum geht ein bisschen in eine ähnliche Denkrichtung, dass eben ein gesellschaftlicher Sachverhalt kritisch aufgegriffen und hinterfragt und erörtert wird. Und ich lese die beiden sehr gerne, weil das für mich eben gedankliche Sprungbretter sind ganz oft. Und und ich mich eben auch in so gerade wie Konsum mich da nicht so mit intensiv befassen kann. Deswegen nutze ich das eben auch wie eine Zeitung.
Mhm. Ja, aber das passt ja eigentlich der Sprung dann gerade hier in die Radiowissen Online Talk. haben einen aktuellen Anlass, denn diese Woche läuft die Fashion Week in Berlin noch. Und da kann man ja eigentlich mal sagen, dieses Spektrum jetzt von Armut oder eben auch Konsumkritik zu dieser Seite von Mode oder Wirklichkeit, das ist ja riesig. Also die einen Leute kaufen beim Kick ein und die anderen, die laufen da jetzt um die Laufstege herum. Wie ist das bei dir? Interessierst du dich grundsätzlich für diese Form, sagen wir mal, des Events? Gehst du zu solchen Veranstaltungen hin?
Nein. Also ich sage jetzt so kategorisch nein, weil das nicht der Regel entspräche, wenn ich es täte, aber würde ich vielleicht mal hingehen. Letztendlich lockt es mich aber nicht wirklich. Und ich finde auch tatsächlich, dass diese Modeblogs, die es so im Internet gibt, die werden mehr oder weniger professionell oder wie auch immer gemacht, aber sie bringen ein Missverständnis mit sich. Und das finde ich gerade im Zusammenhang mit dem Thema Armut oder eben auch diesem gesellschaftlichen Zustand, in dem wir uns befinden, ganz wesentlich. Weil diese Modeblogs sich immer nach der Decke strecken. Also es geht immer um so elitäres Denken. Und es impliziert auch, gerade bei jungen Mädchen, die das sehr oft konsumieren, da muss man irgendwie mithalten können. Das muss ich auch schaffen. Also zur Not eben mit einem Teil von Kick, weil mehr Geld habe ich nicht. Aber ich muss wenigstens versuchen, mich im Außen eben so darzustellen, dass ich da quasi bei Gucci und Chanel mithalten kann. Und das, finde ich, ist eine ganz falsche Richtung, in die das Ganze läuft. Da würde ich mir dann, wenn ich jetzt so drüber rede, auch tatsächlich wünschen, dass es da mehr Gegenpole im Netz zu gäbe oder dass es dafür ein Bewusstsein einfach gibt, dass es nicht um Gucci und Chanel geht im Leben und schon gar nicht, wenn man es eigentlich gar nicht kann.
Also ich finde das, ich habe mal so ein bisschen diese Dinge so durchgeklickt oder wir hatten auch schon mal hier im Programm das ein oder andere Mal eben über Modeblogs berichtet, auch deswegen, weil die ja mittlerweile auch so, sag ich mal, eine ernsthafte Rolle spielen, auch als tatsächlich als Faktor in dieser ganzen Marktszene da irgendwie. Und wenn man da so solche Blogs durchklickt, dann sieht man ja im Grunde genommen jetzt schöne Fotos auf diesem weißen Hintergrund. Das sieht ästhetisch aus, dann ist da wenig Text drunter. Und eigentlich, man klickt das so an und irgendwie, ja, es ist schön teilweise, aber irgendwie, das ist auch wieder meine persönliche Empfindung dabei, kommt dann nach einer gewissen Zeit so eine Übersättigung oder Leere irgendwie, weil eigentlich man fragt sich, was sagt das aus? Oder du hast es gerade gesagt, das ist nicht die Welt. Ja, wie kommt das, dass es dann trotzdem so beliebt ist? Vielleicht auch, weil es so einfach ist, sowas zu machen.
Naja, das ist ja ein Unterschied im Tun und im Lesen. Das Machen hat sicherlich nochmal eine andere Motivation als das Lesen eines solchen Blogs. Ich glaube, dass das viele quasi aus dem Aspekt der Anwendung solche Blogs lesen. Die gucken, ach, was kommt da so für mich in Frage? Könnte ich das auch tragen? Oder was machen denn die anderen so oder so? Und dann sich wirklich was abgucken wollen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Aber die Realität, in der sich viele dieser Leserinnen befinden, ist eine gänzlich andere als diese Welt, die da so dargestellt wird. Das ist eben, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied.
Ich stelle jetzt mal eine ganz dumme Frage, die wahrscheinlich alle beantworten können, außer mir. Warum gibt es überhaupt diese Modeveranstaltung, wo die Models über einen Laufsteg laufen und Kleidung tragen, die ich so im Alltag noch nie gesehen habe, weil sie auch völlig unpraktisch sind? Also wie ist da der...
Okay, das ist auch eine gute Frage, finde ich, weil das ist ja so eine... Da treffe ich mich dann wieder mit der Mode im Geiste, weil über viele Menschen in meinem Blog wird dann auch gesagt, wie sieht der denn aus? Ist ja komisch. Oder jetzt öffne ich mich quasi für diese Sorte Mensch. Und bei der Mode, jetzt wirklich gerade bei den Schauen, ist es auch oft so, dass der Kommentar kommt, ja, wer soll das denn anziehen? Das geht ja in dieselbe Richtung. Also die Anwendung auf den eigenen Mikrokosmos wird überprüft und für ungeeignet empfunden. Man sagt dann, ja, nee, also so kann man ja nun wirklich nicht im Bus stehen. Ne? Und ja, das sehe ich ja auch nicht. Letztendlich ist aber da Mode Vision und auch Kunst und lädt ein, mal bekannte Grenzen zu verlassen. Das ist im Prinzip genau das, was ich auch mit meinem Blog versuche, nur mit anderen Mitteln. Aber Mode nur als praktische, weiß ich nicht, Alltagsanwendung zu sehen, damit täte man der Mode Unrecht.
Das Warum?
Weil das eine Kunstform ist. Weil es auch eine Aussage trifft über ein Gesellschaftsbild, ein Menschenbild, ein Zeit, also weil es auch etwas verrät über die Welt, in der wir jetzt leben, über einen gewissen Zeitgeist, eine Vision meinetwegen.
Wobei, dann müsste es eben auch welche praktisch Designer geben, die dann authentisch sind oder die deine Aussage treffen und wahrscheinlich auch Designer, die dann, sag ich mal, an der Oberfläche bleiben oder vielleicht eben, ja, vielleicht auch einfache Erwartungen bestätigen oder sowas eben bestätigen wollen aus kommerziellen Gründen.
Ja, ja, ich will auch gar nicht sagen, dass jetzt alle Designer, die sich da äußern, irgendwie den hehren Anspruch haben, weiß ich nicht, die sich künstlerisch auszudrücken oder so, aber sicherlich einige. Und da gibt es dann zum Beispiel die konstruvistische Mode, die einfach neu gucken lässt, eine neue Betrachtungsweise anregt. Und das finde ich schon ganz, ganz, ganz interessant und lohnenswert.
Hat sich denn die generelle Aussage der im heutigen Mode im Vergleich zur Mode von vor 10, 30, 50 Jahren geändert? Also bestimmt, aber wie in deinen Augen?
Ja, also ich glaube, dass der größte gemeinsame Nenner ist wahrscheinlich, dass man sagt, jetzt darf man immer mehr. Man darf lang, kurz, mini, weite Hosen, enge Hosen. Man darf halt immer mehr. Es kommt eigentlich immer mehr Neues dazu und die alten Sachen werden beibehalten. Früher war der Austausch größer, ne? Aber ja.
Und welche Aussage hat das auf die Gesellschaft?
Schon auch eine gewisse Aussage der Vielfältigkeit, auch ein bisschen, was das Netz wieder angeht, weil es eben so viel ist, ne? Also es ist weniger übersichtlich und es ist dadurch auch viel schwerer, sich selbst zu verorten. Und deswegen ist es auch oft wichtiger für die Menschen, ne, da unbedingt eine Aussage zu treffen, wo man jetzt dazu gehört, einfach weil man sich irgendwie in diesem Durcheinander orientieren möchte.
Oder gerade eben nicht, wenn man sich nur sehr schwer irgendeiner Gruppe zuordnen kann, weil es vielleicht persönliche eigene gar nicht gibt oder nicht in der konkreten Ausgestaltung gibt, dass man dann sagt, gut, dann ist mir Mode komplett egal, dann ziehe ich mich möglichst aussagelos an.
Das kann man auch machen. Es gibt ja auch Menschen, die sich bewusst nicht stylen oder so, weil sie eben sagen, die Inhalte, die ich habe, was weiß ich jetzt im Tun oder Sein, sind deutlich wichtiger als mein Aussehen. Ne? Da gibt es ganz viele Menschen.
Oder viele haben gar keine Wahl, wie sie sich anziehen. Also ich denke mal, wenn man irgendwie in einem Büro, so Managerwelt oder so arbeitet, dann hat man ja quasi Uniform an. Also ich wundere mich da immer drüber, aber da sind dann wenig Möglichkeiten, noch irgendwelche Akzente zu setzen oder irgendwie eine Aussage zu machen.
Ja, das stimmt. Man darf nur nicht vergessen, dem Ganzen geht auch eine Entscheidung voran. Also man entscheidet sich ja auch für diese Welt. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur Schicksal.
Vielleicht nochmal zu dem Blog wieder ganz zum Abschluss. Wir gehen auf das Ende der Sendung zu. Du hast auch mal ein Aufnahmegerät mitgenommen und da Leute befragt. Ist das irgendwie eine Sache, die du fortsetzen willst? Also dass noch eben die direkte Aussage der porträtierten Person dazukommt oder war das ein Experiment?
Das war ein Experiment. Habe ich bis jetzt auch nur einmal gemacht. Das ist sehr arbeitsintensiv und ich habe auch zu wenig Routine im Tonschnitt. Ich habe da ewig gesessen und das zurechtgeschnitten. Ich fand es in dem Fall aber lohnenswert, weil das war auch eine ältere Frau, eine Modedesignerin und die hat sich, die spricht einfach so schön. Und ich dachte, das kann ich nicht weglassen.
Und denn das andere Projekt noch ganz zum Schluss. Du hast auch versucht mal bestimmte Personen dann öfter hintereinander, also dann nicht mehr zufällig abzubilden oder eben zu darzustellen. Ist das auch mit Zukunft?
Nee, gar nicht. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Den Link sollte ich mal dringend von meiner Seite nehmen, erneuern, weil das ist das war eine Idee und dann habe ich das einmal gemacht und dann nie wieder.
So. Das widerspricht ja auch ein bisschen so dem sonstigen Konzept, oder?
Ja, ja, genau. Ja. Aber Ideen sind zum Ausprobieren da und dann merkt man eben, man macht es gar nicht.
Ja, das war sehr interessant für uns und ich fand das eben das Blog auch jetzt sehr schön und wir haben diesmal nicht über Netzthemen geredet. Das ist auch sehr erholsam, auch für uns, bestimmt auch für die Zuhörer. Smilla Dankert war bei uns zu Gast hier aus Köln, Kostümbildnerin, Bloggerin. Ich wollte gerade auch hier steht Fotografin, hätte ich jetzt gesagt, aber das ist ein geschützter Beruf, aber auf jeden Fall, das nehmen wir zur Kenntnis. Ich sage es dann trotzdem. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörern und Hörerinnen auch. Konstantin Zurawski ist hier bei uns im Studio. Und wenn noch Lob, Kritik, Anregungen, Fragen kommen über unsere Kanäle, Twitter, Facebook oder Mail, dann lesen wir dann natürlich auch nach der Sendung und gehen dann auch online darauf ein. Und ja, ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Michael Gessert.
Konstantin Zurawski.
Und unser Gast.
Smilla Dankert. Ich sage Tschüss.